Neumünster, meine Herzenssache, der Podcast von Sven Radestock. Also alles, was wir wissen müssen, um bei der Oberbürgermeisterwahl die richtige Wahl zu treffen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, die man sich natürlich überall anhören kann. Ob nun auf dem Sofa, beim Kochen, im Auto, beim Spazierengehen, aber lieber nicht auf dem Fahrrad. Denn beim Radfahren, da ist es ja doch meistens etwas holprig bei uns. Und dann ist auch höchste Konzentration gefragt, um den Lenker gerade zu halten. Aber ja, wenn unser einer dann mal bessere Wege für Fahrräder fordert, dann ist immer ganz schnell von Ideologie die Rede. Die bösen Radfahrer, die Autofahrern den Lebensraum oder jedenfalls den Platz wegnehmen wollen. Doch wo steckt wirklich die Ideologie? Tatsache ist ja, fast alle Städte, und da gehört nur Münster eben mit dazu, fast alle Städte wurden so gebaut, dass das Auto Vorfahrt hat. Sie sind autogerecht, also für Autos gibt es genügend Platz und möglichst auch immer freie Fahrt. Und wenn ihr nun sagt, ja, ist ja nun mal so, ist ja immer noch keine Ideologie, dann möchte ich euch einen Satz servieren aus einem Gutachten der Stadt Münster. Da heißt es: Das Fahrrad erschwert die Abwicklung des Stadtverkehrs als das am meisten störende Verkehrselement. Es verträgt sich wegen seiner unterschiedlichen Geschwindigkeit nicht mit dem Kraftfahrzeug zusammen auf einer Fahrbahn und wird umso störender, je mehr es in Rudeln auftritt. Zitat Ende. Okay, dieses Gutachten ist von 1946, aber ich frage gern nochmal, auf welcher Seite ist denn jetzt die Ideologie? Also vergessen wir lieber dieses Wort Ideologie und denken wir lieber modern. Das macht Münster ja auch längst. Es gilt inzwischen als wirkliche Fahrradmusterstadt. Es wird also Zeit, dass Neumünster da auch hinterherkommt. Theoretisch jedenfalls haben wir in Neumünster allerbeste Voraussetzungen, um von Radfahrenden wirklich geliebt zu werden. Also theoretisch. Aus allen Richtungen könnten wir mit dem Fahrrad gut in die Stadt kommen. Es gibt kaum Berge, höchstens mal ein paar Steigungen und die Brücken über die Eisenbahn oder größere Straßen. Naja, und etwas Gegenwind. Aber ansonsten könnte Neumünster eine Fahrradstadt sein. Okay, den Titel hat sich die Stadt oder besser gesagt die Ratsversammlung schon vor Jahren selbst gegeben, aber irgendwelche nennenswerten Auswirkungen hatte das ja nicht. Wenn wir über Mobilität sprechen, über moderne Mobilität, dann gibt es gerade bei uns immer noch sehr viel zu tun. Mein Ziel ist es ja, einen Verkehr für Neumünster zu schaffen, dass alle gut und entspannt an ihr Ziel kommen, bei dem also Konflikte vermieden werden, der stressfrei ist und zwar für alle Seiten. Und weil ich auch die kommenden Generationen im Blick haben will, spielt der Klimaschutz natürlich auch eine Rolle. Lange Staus mit Abgasen und Lärm, die soll es bald nicht mehr bei uns geben. Es gibt ja Untersuchungen, welche Strecken bei uns auf welche Weise zurückgelegt werden. Und daraus geht hervor, dass in Neumünster für fast jede zweite Strecke, die in der Stadt beginnt und in der Stadt endet, dass dafür das Auto benutzt wird. Es gibt natürlich gute Gründe, das Auto dann und wann zu nehmen, aber dass das bei fast der Hälfte der Fahrten wirklich der Fall ist, das glaube ich dann doch nicht. Ich will Autofahren zwar nicht verbieten, aber es soll attraktiver werden, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Zumal Fahrradfahren ja wirklich im Trend liegt seit ungefähr einem Jahr, seit wir mit Corona irgendwie zurechtkommen müssen. Fahrradhändler melden Rekordzahlen und E-Bikes bringen auch so viele Menschen aufs Rad, die sich sonst vielleicht gar nicht mehr so richtig motivieren könnten. Und dann nicht zu vergessen, Lastenräder sind ja auch immer häufiger zu sehen, ob nur mit Kindern beladen oder eben für den Einkauf. Gerade bei solchen größeren Rädern zeigt sich dann häufig schon ein ganz grundlegendes Problem in Neumünster. Selbst wenn wir Radwege haben, sind die meistens zu klein, also auch zu schmal. Dass der Zustand außerdem überhaupt nicht gut ist, das muss ich wohl auch niemandem mehr sagen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der macht regelmäßig große Umfragen unter allen Radfahrenden über den Zustand der Radwege in ihrer Stadt und über ihre Erlebnisse. Das Ergebnis für Neumünster wurde erst vor kurzem präsentiert und es ist, naja, also einige sagen ernüchternd, also ich finde es schon ziemlich niederschmetternd. Neumünster ist eine der wenigen Städte, in der sich nichts zum Besseren bewegt hat. Das hat mir auch Kurt Feldmann-Jäger im Gespräch bestätigt. Er ist der Vorsitzende des ADFC in Neumünster. Ich habe mit ihm ausführlich über die Umfrage gesprochen und er hat mir zu Beginn aber erstmal erzählt, welches denn für ihn persönlich die schlimmsten Radwege in Neumünster sind.
Eine Straße, die ich selten fahre und wenig fahre, ist zum Beispiel die Kieler Straße. Wenn ich da mit dem Lastenrad fahre, kann ich da meine gekauften Eier kaum transportieren, weil die immer kaputt hobbeln an der Stelle. Und da glaube ich, gibt es ein paar mehr Straßen, die einfach keinen Spaß machen zu fahren.
Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt, von dem ich in diesem Wahlkampf sehr viel erzählt habe, nämlich mit Schoko-Ostereiern auf dem Rückweg vom DOC, Altonaer Straße längs, ist auch so eine Strecke. Ja. Sollte man mit Eiern jedweder Form doch vermeiden, diese Straße. Nun gab es eine Umfrage unter Radfahrern und diese Umfrage, da haben sehr viele Menschen dann teilgenommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Interesse am Radfahren und an guten Radwegen groß ist. Wenn ihr zusammenfasst, die Ergebnisse dieser Umfrage, wie sehen die aus, wie bewertet ihr die?
Naja, insgesamt ist es so, das ist erschreckend eigentlich so. Also wir haben eine hohe Anzahl an Teilnehmern, 885 Teilnehmer haben wir noch nie gehabt. Wenn ich mir vorstelle, dass von den 885 Teilnehmern ganz am Ende im Fragebogen, wo man Bemerkungen, Hinweise reinschreiben kann, 448 das gemacht halt haben, mehr als 50%, die alle irgendwie was bewegt halt hat, holperige Radwege, Aufzählung von bestimmten Straßen, von bestimmten Radwegen, die gar nicht gehen, Tipps, wo Velorouten lang gehen können, dann finde ich das wahnsinnig bemerkenswert, wie viele Radfahrer das gemacht halt haben. Und nochmal zwei Stichzahlen dazu. 93% aller der Beteiligten haben einen Führerschein und ein Großteil davon, über 80%, hat auch ein Auto zur Verfügung. Trotzdem haben die sich engagiert eben beim Fahrradklimatest, weil es ihnen einfach Spaß macht, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren. Ein wichtiger Marker ist schon, dass alle sagen, sie kommen eigentlich gut in die Stadt und sie sagen auch, eigentlich fahren alle Altersgruppen in der Münster. So, das ist erstmal ein wichtiges Chance, die wir ausbauen müssen zu einer wirklichen Fahrradstadt, um den Anteil derjenigen, die heute nach Auto fahren, die Kurzstrecke zukünftig mit dem Rad fahren lassen.
Nun haben wir erstmal allgemein gesprochen, die Stadt ist gut erreichbar. Die Stadt nennt sich auch Fahrradstadt, weil sie Fahrradstadt sein könnte. Aber jeder, der mit dem Fahrrad fährt, weiß, naja, da ist das Etikett größer als das, was dahinter steckt. Welches sind denn die Punkte, die man als erstes angehen sollte, wenn man jetzt wirklich mal ernsthaft den Begriff Fahrradstadt mit Leben füllen möchte?
Ja, ich glaube, man braucht wirklich aus jedem Stadtteil eine sogenannte Radvorrangroute. Eine Radvorrangroute kann bestehen aus einem solitären Radweg, der gar nicht an der Fahrbahn, an der Straße entlang gehen muss, sondern kann durch einen Schrebergarten, kann durch einen Park, kann sonst wo lang laufen und muss nicht an der Straße laufen. Wenn das nicht möglich ist, das ist immer das Idealste und das Beste. Städte, die es seit Jahren gemacht halt haben, haben solche solitären Radwege. Wenn das nicht machbar ist, dann muss man Straßen für Radfahrer bevorrangigen, das heißt aus einer Straße eine Fahrradstraße machen, um dann von einem Punkt A, Stadtteil Gardeland in die Stadt oder Stadtteil Wittorf in die Stadt, eine Route zu haben, die, da sind die Radfahrer prädestiniert, da sollen sie fahren, da können sie fahren, da werden sie nicht bedrängelt vom Autofahrer, da können sie vorrangig fahren. Wenn uns das gelingt, das hinzubekommen, dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stückchen weiter. Fatal ist eigentlich, dass das so viel Geld gibt, öffentliche Gelder gibt, wie es noch nie gegeben halt hat. Hunderte von Millionen, die zur Verfügung stehen. Beim Bund, beim Land, nur noch Münster kann nicht handeln, weil wir eigentlich kein beschlossenes Radverkehrskonzept haben und weil auch die Verwaltung Angst hat, bestimmte Schritte zu gehen und das umzusetzen.
Und das ist dann auch irgendwie verständlich, denn oft genug bekommt die Verwaltung auch einen auf den Deckel. Das ist denn das Klima zwischen Ratsversammlung und Verwaltung. Das muss auch besser werden, habe ich auch auf dem Zettel. Aber in diesem Podcast soll es ja ums Radfahren gehen. Es gibt wirklich viel Geld, viele Fördermittel, denn das Land Schleswig-Holstein, das treibt die neue Mobilität jetzt ordentlich voran. Das betrifft Busverbindungen, das betrifft Bahnstrecken für Personen- und Güterlastverkehr, aber eben auch die Mobilität per Fahrrad. Ich habe in diesen Wochen ja mehrfach zu meiner digitalen Ansprechbar eingeladen und einer der Gäste dabei war Andreas Tietze. Er ist Sprecher für Mobilität in der Grünen Landtagsfraktion. Und als er aufgezählt hat, wofür es alles Förderung gibt, ja, da fingen die Augen schon richtig an zu leuchten.
Da kommt jetzt eben unsere Radstrategie, Sven, die wir im Land auf den Weg gebracht haben, euch eben auch zugute. Es wird Quickwins geben für Radabstellanlagen, Mobilitätsstationen. Es wird eine Radförderung geben. Wir haben mittlerweile fast 75 Millionen Euro nochmal mobilisiert für Radwegeförderung, für Radschnellwege. Wir überlegen gerade auch dort, das Wegerecht in Schleswig-Holstein zu ändern, dass es dort auch für euch möglich ist, innerstädtische Radwege besser und leichter auch auszuloben und zu planen. Wir wollen eine Planungsunterstützung. Wir haben jetzt 11 Stellen neu in Planung für auch Infrastrukturplanung, für Fördermanagement. Auch die Förderregime sind nach wie vor noch eine Blackbox, oftmals in den Kommunen nicht bekannt. Also Gelder werden eingesetzt, aber nicht abgerufen. Und das miteinander zu vernetzen, das müssen wir jetzt miteinander hinbekommen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir eine starke Partnerschaft, eine starke Kooperation zwischen den Landesbehörden und den Kommunalen vor Ort haben, die sagen, ja, wir setzen uns auch an die Spitze der Bewegung. Beispielsweise Neumünster soll Radstadt Nummer 1 in Schleswig-Holstein werden. Und ich werde auch die entsprechenden Maßnahmen dafür treffen, wenn ich Oberbürgermeister bin. So müsstest du das auch zur Chefsache machen, ja. Und dann glaube ich auch, wird es dann auch eine Bewegung geben. Dann wird das Land auch sagen, wenn Kommunen wie Neumünster das wollen und einen engagierten Oberbürgermeister haben, der das dann auch umsetzt, dann macht es auch Spaß und dann werden wir diese Umsetzung auch sehr, sehr schnell organisieren können. Hier seht ihr eben auch, wir können durch das Radverkehrsprogramm eben ganz viel machen. Förderung Lastenräder, habe ich gesagt. Aktivregionförderung, dort gibt es Mittel, Förderprojekte Metropolregion, Radfahrprojekte, Förderprojekte des Bundes. Also am Geld, Leute, scheitert das nicht, nur am Willen, es wirklich umzusetzen.
Tja, also am Geld sollte es wirklich nicht scheitern. Leider fehlt aber auch noch eine Mehrheit in der Ratsversammlung. Ein Radwegekonzept, das für viel Geld erstellt wurde, ist ja bei Stimmengleichheit in dieser Ratsversammlung durchgefallen, bevor darüber überhaupt in den einzelnen Stadtteilen gesprochen werden konnte. Als Folge davon wird nun ein Gesamtmobilitätskonzept erarbeitet. Ich bin gespannt, was da rauskommt und ob das denn vielleicht auch erstmal gründlich wieder zerpflückt wird. Trotzdem bin ich insgesamt aber zuversichtlich. Erstmal natürlich, weil ich als Oberbürgermeister die Verwaltung so umstellen will, dass es Menschen geben wird, die ein besonderes Augenmerk auf den Radverkehr legen. Als Grünen-Fraktion haben wir das auch schon mal probiert, dafür aber keine Mehrheit gefunden. Aber eben als Oberbürgermeister kann ich die Schwerpunkte dann ja doch anders setzen. Ja, und das ist das eine. Das andere ist, dass ich doch merke, dass das Interesse an guten Radverbindungen immer größer wird. Ein Beispiel dafür ist ein Projekt, das mir Christian Wagner vorgestellt hat. Christian Wagner ist Lehrer an der Holstenschule, fährt seit 28 Jahren mit dem Rad zur Arbeit und zwar richtig abwechslungsreich. Er wohnt in der Nähe von Kiel, fährt von dort aus dann mit dem Rad zum Kieler Hauptbahnhof und nach der Zugfahrt nimmt er dann sein zweites Rad in Neumünster und kommt damit zur Holstenschule. Er erlebt damit jeden Tag den Unterschied zwischen Kiel, wo ja immer mehr Verbesserungen für Radfahrende durchgesetzt werden, und eben Neumünster, wo nichts passiert. Das allein ist schon Antrieb, aber nicht nur, denn beim Klimaschutz ist die Mobilität ja ein wichtiger Faktor. Und so hat Christian Wagner dann zusammen mit dem Wahlpflichtkurs Nachhaltigkeit in der 8. Klasse ein Projekt entwickelt. Die Idee dahinter, wir gucken nicht nur auf richtige Radwege, sondern auf alle Wege, die Schülerinnen und Schüler morgens und nachmittags zur Schule mit dem Rad zurücklegen. Er spricht deshalb auch von Radrouten, nicht nur von Radwegen. Dafür haben die Kinder anonym ihren Weg in eine Karte eingezeichnet, also ohne aufwendige Tracking-App oder so, auch aus Datenschutzgründen, nicht von zu Hause aus, sondern von der ersten Kreuzung an. Und diese Wege von allen Schülerinnen und Schülern wurden dann von einer Geografin digitalisiert und in eine einzige Karte gezeichnet. Das Ergebnis ist dann eine digitale Karte, aus der schnell zu sehen ist, wo wie viele Kinder jeden Tag fahren und wo es besondere Herausforderungen gibt.
Neuralgische Punkte sind einmal die, die man in der Stadt auch schon länger kennt wohl. Die sind auch in dieser sogenannten Radwege-Mängelkarte niedergelegt entlang, sagen wir mal, Altonaer Straße oder jetzt aus unserer Sicht oder Witthofer Straße im Stadtauswärts so. Die kennt man schon. Und was aber weniger bekannt ist, ist eigentlich, dass je näher das zur Schule kommt, da hören dann die Radwege oft auch auf. Und da sind dann besonders gefährliche Punkte, weil die Schüler eigentlich nur noch die Möglichkeit haben, entweder auf dem Fußweg zu fahren oder eben den Straßenraum zu benutzen, wo sie aber in dieser Vielzahl gar nicht berücksichtigt sind. Und da erscheint es uns eigentlich am wichtigsten. Das heißt, sagen wir mal, die letzten hunderte Meter immer direkt zu den Schulen hin oder jetzt zur Holstenschule an dem Beispiel, da besonders auf Entschärfung von Situationen zu gucken.
Das Ganze ist ja auch entstanden aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, aus einem Bewusstsein, dass die Radfahrersituation in Neumünster nicht gut ist. Und da hast du auch ganz konkrete Erfahrungen mit deiner Schulklasse gemacht.
Ja, also ich bin seit über 20 Jahren an der Holstenschule und habe immer 5. bis 7. Klassen als Klassenlehrer und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Schüler morgens angefahren wurden. So, zum Beispiel an diesen großen Straßenzügen vom Gardeland aus oder auch von Wittorf. So. Und Jetzt jüngst war allein seit Dezember in den letzten 3 Monaten in meiner jetzigen Klasse sind 2 Schüler verunglückt. So direkt an der Wittorfer Straße eben in der Nähe der Schule. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber beide Male spielte eben die Verkehrsführung spielte eine ganz große Rolle. So, ne? Also, dass ein Kind sich erschrickt, weil direkt hinter ihr der Bus ist und sie dann auf die Straße knallt. Oder eben ein Junge angefahren wird, weil Eltern illegal vor der Schule halten, wozu sie aber mit ermutigt werden, weil es auch legal parkende Autos dort gibt und es so einfach ist, sich einfach dahinter zu stellen. Und wäre ein generelles Parkverbot rings um die Schulen, dann könnte man auch dieses Elternhalten um die Mittagszeit oder morgens irgendwie sehr besser verhindern. So, ne?
Solche planerischen Maßnahmen gibt es aber nach wie vor nicht. Es gab aber Gespräche, die haben euch aber nicht weitergebracht.
Nö, da wurde eher der Ball eigentlich wieder zur Schule zurückgespielt und es heißt, wir sollen mehr Verkehrserziehung mit den Kindern machen oder eben die Eltern noch mehr, denen mehr einschärfen. Das machen wir jedes Jahr und die Elternvorsitzenden, die geben jedes Jahr sehr eindringliche Appelle an die Eltern. Das fruchtet bei den meisten, aber eben leider nicht bei allen so. Und es wäre ganz wichtig, dass eben von der Seite der Planung aus, von der Seite der Stadt aus geguckt wird, wie können wir diese Bereiche direkt an den Schulen befrieden sozusagen und möglichst schülergerecht gestalten. Und dabei darf man die Fußgänger natürlich nicht vergessen. Also wir haben so festgestellt, das ist so oft irgendwie eine Konkurrenz zwischen Radfahrern und Fußgängern, weil der Raum so begrenzt ist. So. Und Hauptsache, die Straße wird in vielen Fällen für die Autos freigehalten und das macht das dann wirklich schwierig. Also man muss schon wirklich zu einer objektiven Bewertung und Neuaufteilung des vorhandenen Straßenraumes kommen. So. Die Altonaer Straße bei uns ist ein ganz gutes Beispiel dafür auch. So.
Und das ist wohl auch einer der Hauptknackpunkte, wenn es um die Verkehrsplanung der Zukunft geht. Wir alle sind ja so erzogen, wenn der Radweg breiter werden soll, dann muss eben der Fußweg schmaler werden. Das ging den Kindern auch nicht anders, als sie über Verkehrsplanung sprachen. An die Straßen, da trauen sich viele erstmal gar nicht ran. Aber früher oder später müssen wir das. Der ADFC sagt das schon lange und er hört dabei immer wieder das gleiche Argument. Wenn die Straßen schmaler werden, dann gibt es immer mehr Stau. Kurt Feldmann-Jäger vom ADFC sagt aber, so stimmt das nicht.
Ich könnte ja mal jetzt an dem Beispiel Rendsburger Straße machen. In der Rendsburger Straße wird auf dem alten Stockgussgelände ein neuer Stadtteil oder ein neues Quartier entstehen mit über 200 Wohneinheiten. Die Kita kommt dahin, da kommt auch ein kleines Einkaufsgeschäft halt hin. So die Rendsburger Straße rein in die Stadt, die ist vierspurig gebaut. Tatsächlich befahrbar ist sie gar nicht vierspurig, weil je nachdem sind da parkende Fahrzeuge, sodass eigentlich immer nur 2 Spuren benutzt werden. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem ruhenden Verkehr? Muss der ruhende Verkehr auf der Straße stehen, der teuerste Parkplatz, den es gibt, also ausgebaut für Schwerlastverkehr und dann stehen da ein kleiner irgendwie Smart und braucht diesen Platz eigentlich gar nicht. Da wäre die erste Frage halt, wie können wir da Lösungen entwickeln? Und an dem Beispiel Rendsburger Straße kann ich sagen, wenn dann die eine Spur frei bleibt, dann ist die andere Spur gut benutzbar und möglicherweise sogar der alte Radweg, der jetzt da ist, vielleicht noch für Parkmöglichkeit, aber für die Radfahrer würde eine anständige Spur geschaffen. Das ist insgesamt möglich. Aber ich glaube auch, dass immer, wenn man intelligente Lösungen sucht und auch mal genauer hinguckt, wir als Verkehrsknotenpunkt in vielen Städten erlebt man das, dass an Bahnen entlang immer irgendwelche Wirtschaftswege vorhanden sind, Trassen vorhanden sind, damit auch die Bahn immer an ihre Gleise kommen kann, dass die ausgebaut worden sind zu wichtigen Velorouten und das könnte auch in Neumünster ein so ein Ansatz sein, zu sagen, parallel zu den Bahnlinien muss man mal genau hingucken. So ist das Radwegeschnellnetz aus Hamburg in Richtung nach Neumünster, das endet allerdings in Bad Bramstedt, auch entwickelt worden. Überwiegend an den großen Achsen lang, aber solitär, nicht auf Straßen. Ich glaube, wir haben da viel Potenzial, man muss es nur heben.
Also große Straßen, die nur auf dem Papier vierspurig sind, angucken und eben auch die Wirtschaftswege entlang der Bahnlinien, von denen haben wir auch einige. Und es gibt eben auch noch ein paar akute Aufgaben, die wir auch sofort angehen könnten, die Christianstraße zum Beispiel. Ein Vorschlag liegt schon auf dem Tisch, Tempo reduzieren, die Christianstraße dann statt auswärts zur Einbahnstraße machen, die Kieler Straße parallel dann andersrum. Dann hätten wir ganz schnell ausreichend Platz für Autos, für Fahrräder und für Fußgänger. Und parkende Autos könnten da dann auch noch stehen. Ja, und die Untersuchung aus der Holzenschule, die soll auch nicht in der Schublade verschwinden. Und sie ist auch noch nicht ganz am Ende. Denn als nächstes sollen da Fotos gemacht werden von den schlechten Zuständen. Und es sollen auch noch andere Schulen mitmachen, damit das Bild noch größer, noch umfassender wird. Also das wird dann neben der Holzenschule noch die Gemeinschaftsschule aus Falderer sein, die Freier vom Steinschule und die Elli-Heuss-Knapp-Schule. Also ein regionales Bildungszentrum ist auch dabei. Corona ist da leider wieder mal auf die Bremse getreten. Am Ende sollen es rund 1000 Schülerinnen und Schüler verschiedener Schularten und auch eben verschiedener Altersgruppen sein. Nun gibt es erstmal nur ein Zwischenergebnis. Das konnte mir Christian Wagner schon mal auf seinem Tablet zeigen. Das basiert dann auf den Angaben von 370 Kindern. Das Prinzip lässt sich daran aber schon richtig gut erkennen. Wo sind Mängel? Wie viele 100 Schüler kommen da jeden Tag längs?
Also wir haben hier die Karte und sehen zunächst mal violett sämtliche Routen, eben über die Schüler zu uns an die Holzenschule kommen, von allen Seiten. Und es gibt eben eine Funktion hier mit einem kleinen I und einem Pfeil. Und ich kann an beliebiger Stelle eben dann in dieses Radroutennetz eben einen Punkt abgreifen, der mich interessiert, eine Kreuzung zum Beispiel, und sehe dann hier am Rand 93 Schüler kommen also jeden Tag über diesen Bereich. Und ich sehe jetzt rot hinterlegt das Gesamtnetz, wo diese 93 Schüler sozusagen, wo sie herkommen und von welchen Seiten sie an die Holzenschule fahren. Wir haben hier unser Oberstufenzentrum und hier eben den Haupttrakt. So, ne? Und wenn wir jetzt hier mal an den Holzatenring gehen, an diese Kreuzung und hier klicken, dann sehen wir eben 115 Schüler passieren also jeden Tag diese mit ihren Fahrrädern diese große Kreuzung. Und dann kann ich genau sehen, also auf der Innenseite der Kreuzung sind es eben 113. Und über dem Ring selbst sind es sehr viel weniger, weil das nicht, da sind es nur zwei zum Beispiel, weil die vorher schon über die Altonastraße gefahren sind. So.
Am Ring kann man auch am schlechtesten fahren.
Kann man am schlechtesten fahren und er führt ja an unserer Schule quasi vorbei. Insofern sind ja mehr die radialen Routen wichtiger. So. Und so funktioniert diese Karte. Bisher eben nur für die Holzenschule und das möchten wir natürlich für die anderen drei Schulen auch noch mit integrieren. Und dann würde natürlich die Gesamtsumme, weil hier kreuzen ja auch Schüler, die zum Beispiel von Gardeland an die Falderer Schule fahren, die würden dann hier natürlich mit erfasst. So, ne? Im Moment sind es ja ausschließlich Holzenschüler.
Und dann gehen wir nochmal spaßeshalber auf die Altonaer Straße.
Die Altonaer Straße, genau, das wäre hier. 40, die von hier kommen. Mhm. Und hier zum Beispiel Wittorf, da kommen sehr viel mehr. Das sind 81, die eben von Wittorf kommen, genau. Und die Altonaer Straße selber spielt hier dann gar nicht so eine große Rolle, eben wie die Wittorfer Straße. Und eben von Gardeland aus, die über die Buschstädter Straße kommen, zum Beispiel auch 85 Schüler, genau. So funktioniert also diese digitale Karte.
Cool.
Bisher. Und jetzt sind da noch keine Fotos. Und in Zukunft könnte man eben, dann wären dann so kleine Icons, wo man sieht, okay, da ist ein sogenannter Point of Interest. Und diese Points of Interest wären dann eben diese Fotos, die wir hoffen, eben dort einstellen zu können, wo dann eben besondere Gefahrensituationen noch sind. Dann würde eben ein Foto aufploppen, wenn man das entsprechend anklickt, diesen Point of Interest.
So wie wir das bei Google kennen. So, nur, dass es da immer irgendwelche Sehenswürdigkeiten sind.
Genau. Das wäre dann auch eine Sehenswürdigkeit, aber leider eine problembeladene Sehenswürdigkeit.
Eine Herausforderung.
Eine Herausforderung, genau. Ja.
Ich finde, ein wirklich tolles Projekt. Es blickt eben nicht nur auf klassische Radwege, auch nicht nur auf die vorgeschriebenen Schulwege, denn auch die haben ja ein Grundproblem. Es ist zwar gut, wenn den Schülern gezeigt wird, wie es am sichersten ist, aber besser wäre es ja doch, wenn geguckt wird, wo gehen die Schülerinnen und Schüler längs. Und dann sorgen wir dafür, dass diese Wege eben sicherer werden. Dann übernehmen wir die Verantwortung. Und was für mich das Allerbeste an diesem Projekt ist, wir gucken uns unsere Radverbindung dann an aus der Sicht der Betroffenen, also aus der Sicht von denen, die am häufigsten mit dem Rad fahren und die gleichzeitig auch besonders gefährdet sind. Und wenn wir daraus dann unsere Lehren ziehen und unsere Stadt umbauen, dann verbessern wir die Sicherheit. Ich bin mir sicher, wenn wir diesen Ansatz weiterverfolgen, dann haben wir ganz schnell auch Eltern und Lehrer und alle anderen, die mit schulpflichtigen Kindern zu tun haben, die haben wir alle ganz schnell auf unserer Seite. Und dann schaffen wir auch unser gemeinsames Projekt. Also einen Verkehr, der fließt, aber weniger schadet. Eine Mobilität, die funktioniert, aber weniger Stau, weniger Lärm und weniger Abgase produziert. Mehr Platz also für Menschen und weniger Raum für Fahrzeuge, das nutzt dann am Ende auch allen, also auch denjenigen, die persönlich nicht auf ein eigenes Auto verzichten können oder wollen. Vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid, auf das Radfahren dann bald auch bequemer wird und wir den Podcast auch dabei hören können. Ich bin Sven Radestock, ich wünsche allzeit gute Fahrt, am besten mit dem Rad. Tschüss!